Es gibt mal wieder einen Aufreger in der Softwareindustrie. Redis ist nicht mehr Open Source, beziehungsweise wird nicht mehr Open Source sein. Einige haben es vielleicht kommen sehen, andere wurden von der Ankündigung überrascht. Einige von euch waren vielleicht gerade auf der KubeCon, als das Announcement kam und alle sind in heller Aufruhr. Was hat es mit den neuen Lizenzen auf sich? Welche Auswirkungen haben diese Änderungen? Und wie reagiert die Softwareindustrie darauf? All das diskutieren wir in dieser Folge.
Damit herzlich willkommen zu einer neuen und ganz, ganz, ganz aktuellen Folge vom To-Do-Cast, dem Developer-Podcast mit Malte Lantin und mit mir, Robin Manuel Thiel. Heute mit einem ganz aktuellen Thema und mal wieder, wie Malte im Intro schon gesagt hat, sind alle in heller Aufregung und mal wieder geht es um Lizenzen. Bevor wir da aber einsteigen, haben wir noch ein großes Dankeschön zu verteilen, und zwar haben wir Kaffee ausgegeben bekommen. Und zwar 5 Kaffee von Lena. Vielen, vielen, vielen lieben Dank.
Dankeschön.
Und wir haben noch einen kleinen Rückblick zur letzten Folge. In der letzten Folge haben wir über Devin AI gesprochen. Wer sich erinnert, das ist quasi die AI, die uns als Developer ersetzen wird. Eine künstliche Intelligenz, die ganz, ganz viele Aufgaben von Developern auf einmal übernehmen kann und mit so einem Agent-Framework quasi nicht nur Code schreibt, sondern auch Beschreibungen von Issues liest, Code debuggen kann, Pull-Requests stellt und so weiter. Und da haben wir ein ganz cooles Feedback auch von jemandem von euch bekommen. Und zwar hat jemand geschrieben, dass er oder sie selber davon auch schon mal vor einiger Zeit eine deutsche Version gebaut hat und die KI-Code genannt hat. Wer da mal reinschauen möchte, die haben wir euch unten verlinkt. Da haben wir uns sehr gefreut, dass da quasi auch aus unserer To-Do-Cast-Community schon jemand quasi auch dem vorgegriffen hat und dass ihr auch quasi Puls der Zeit seid, was AI-Applikationen angeht. Sehr, sehr cool. Da machen wir gerne Werbung für euch. Und wer sich das anschauen möchte, es gibt ja immer ein paar Links hier in der Beschreibung von jeder Folge. Da haben wir das Projekt von dem User oder der Userin, das war uns aus dem Namen nicht ganz klar, verlinkt.
Aber heute sprechen wir wieder über Lizenzen, Open-Source-Lizenzen, und ich bin ja jemand, der immer wieder vergisst, worum geht es eigentlich in den einzelnen Lizenzformen, wie unterscheiden die sich. Deswegen haben wir gedacht, wir machen einfach mal ein kleines Recap. Wir haben ja schon in einer früheren Folge, Folge 47, über das Thema gesprochen, und du hast dich dankenswerterweise da nochmal eingelesen, damit wir nochmal ein kleines Recap an den Anfang stellen können, damit einfach klar wird, worüber wir einfach gleich reden, wenn wir über die Änderungen bei Redis sprechen.
Genau, ist tatsächlich auch die Folge, die ich selber am meisten nachhöre. Wir hatten es, glaube ich, bei unserer Weihnachtsfolge mal erwähnt. natürlich, dass wir ab und zu unsere eigenen Folgen nachhören. Und die Folge mit den Lizenzen ist tatsächlich auch die, die ich am meisten nachhöre. Also, in der Software-Lizenzwelt gibt es eigentlich zwei große Arten von Lizenzen. Es gibt Permissive-Lizenzen und Non-Permissive, beziehungsweise Copyleft-Licenses. Und Permissive-Lizenzen sind die, die man heutzutage bei den, würde ich sagen, allermeisten Open-Source-Projekten findet. Also Beispiele sowas wie die MIT-Lizenz, BSD-Lizenz, Apache-Lizenz. Und die sagt eigentlich aus, dass man die Software mehr oder weniger verwenden kann, wie man möchte. Man muss nur eine Kopie der Lizenz in sein Endprodukt mit einfügen. Aber grundsätzlich kann man die Software auch verändern und kommerziell benutzen. Und jetzt kommt es aber ganz darauf an, welche Absichten die Institution oder Einzelperson, die eine Software zur Verfügung stellt, damit beabsichtigt, wenn sie diese Software Open Source, und was genau das heißt, besprechen wir nochmal, zur Verfügung stellt. Und kann die den Source Code eben auch unter einer Non-Permissive oder Copyleft-Lizenz bereitstellen. Ganz klassisches Beispiel, was viele kennen werden hier, ist GPL. Und da ist es so, dass wenn ich Software benutze oder selber Software baue, die eine unter der GPL-Lizenz zur Verfügung gestellte Software benutzt, dann muss ich selber meine eigene Software ebenfalls unter dieser GPL-Lizenz veröffentlichen. Muss also meinen Quellcode, den ich geschrieben habe, auch zur Verfügung stellen. Und was ist jetzt eine Open-Source-Lizenz und was ist nur eine Source-Available-Lizenz? Da gibt es nämlich auch dann nochmal Unterschiede. Und da kann man eigentlich sagen, Open Source ist offiziell, ich glaube, das ist kein geschützter Begriff, aber offiziell eigentlich nur das, was die Open Source Initiative absegnet. beziehungsweise solche Lizenzen, die dort anerkannt sind. Also diese ganzen, ne, Non-Permissive und Permissive-Lizenzen, die gelten alle als Open Source, weil sie unter diesen abgesegneten Lizenzen dann veröffentlicht werden. Aber es gibt auch eine andere Lizenz oder eine ganze Menge andere Lizenzen. Jeder kann sich eine eigene Lizenz ausdenken. So zum Beispiel auch die SSPL-Lizenz, die in den letzten Jahren so ein bisschen populär geworden ist von MongoDB. Oder auch die Redis Source Available Lizenz, die Redis selber geschrieben hat, für genau diesen Zweck. Und jetzt kommen wir nämlich zur Überleitung. Malte, was ist denn los bei Redis? Warum die Aufregung?
Ja, ist jetzt knapp 2 Wochen her. Am 20. März gab es eine Ankündigung von Redis, die bekannt gegeben haben, dass sie auf ein sogenanntes Dual Source Available Licensing Modell umstellen. Das bedeutet, in Zukunft ab Redis 7.4 wird es so sein, dass es 2 verschiedene Lizenztypen gibt, und zwar genau diese beiden Lizenztypen, die du gerade erwähnt hattest, nämlich die SSPL V1 und die RSAL V2, also die Redis Source Available License. Und diese beiden Lizenzen, die laufen parallel, und je nach Use Case trifft die eine oder andere Lizenz für dich zu. Und da muss man sich natürlich jetzt erstmal ein bisschen mit beschäftigen, was bedeutet das für mich, wo ich ja bisher eine Lizenz hatte, die sehr permissive war, wo ich tatsächlich alles mit der Software machen konnte, mit dem Quellcode der Software machen konnte. Und jetzt muss ich mich je nach Use Case an einer Lizenz orientieren. Und wenn wir jetzt einfach mal anfangen mit der Redis Source Available Lizenz, ist es grundsätzlich so, dass ich mit der Software eigentlich alles tun kann, solange ich die Software nicht als Wettbewerbsprodukt zu Redis anbiete. Und dazu muss man natürlich wissen, Redis ist nicht nur ein Open-Source-Projekt, sondern auch ein Unternehmen, welches mit Redis letzten Endes Geld verdient. Und wenn ich jetzt hingehe und mir Redis als Produkt in Form des Quelltextes besorge, kann ich das natürlich als Service bereitstellen und das kommerziell anbieten und stehe damit im Wettbewerb zu dem Unternehmen Redis. Und das kann ich unter der Redis Source Available Lizenz in Zukunft nicht mehr tun. Und außerdem darf ich die Lizenz nicht verändern, um zu verhindern, dass ich natürlich in Zukunft, wenn ich den Quelltext erstmal nehme, erweitere, dass ich dann nicht einfach eine andere Lizenzbedingung dort hinterlege, die dann in Zukunft andere Dinge erlaubt. Und grundsätzlich darf ich den Source Code weiterhin verwenden, um ein Software-as-a-Service-Produkt zu bauen. Ganz viele benutzen ja im Hintergrund unter ihrer Software Produkte von Redis, die zum Beispiel den Redis Cache in ihrer Software. Das darf ich weiterhin machen und ich darf diese Software auch kommerziell anbieten. Aber es ist ein Unterschied zwischen dem Anbieten von kommerzieller Software, die ich als Dienst anbiete, und einem Dienst, der im Wettbewerb zu Redis steht. Und dementsprechend muss ich da genau reinschauen, was trifft letzten Endes für mich zu. Und wenn ich jetzt ein Produkt baue, welches kommerziell auch im Wettbewerb zu Redis steht, muss ich entsprechende Lizenzverhandlungen mit Redis führen, um halt dieses Produkt von Redis zu lizenzieren. Und das ist natürlich etwas, was sich von der Vergangenheit unterscheidet. Das heißt, ich muss mir am Ende anschauen, was ist die Lizenz, die auf mich zutrifft. Dementsprechend könnte man sagen, ich kann mir eine Lizenz aussuchen, aber am Ende hängt es vom Use Case ab, welche Lizenz diejenige ist, die ich verwenden kann, weil nicht für alle Use Cases gehen die entsprechenden Lizenzen. Und Das ist jetzt natürlich eine Abkehr von dem Open-Source-Modell, was wir bisher bei Redis hatten unter der BSD-Lizenz. Und diese Abkehr, die hat schon vor ein paar Jahren angefangen, als einzelne Module von Redis, dem Unternehmen Redis, unter restriktiveren Lizenzformen bereitgestellt wurden. Das heißt, das Basisprodukt konnte ich weiterhin völlig frei verwenden. Und dieses Basisprodukt, was in der Vergangenheit Open Source war, ist jetzt in Zukunft dann halt nur noch Source Available und ist dann auch keine Open Source Edition von Redis, sondern eine Community Edition. Das kennt man auch von anderen Softwareprodukten, die als Source Available bereitgestellt werden. Und diesen Quelltext kann ich dann einsehen. Ich kann ihn unter den geltenden Lizenzbedingungen verwenden, modifizieren, etc. Aber es ist halt nicht mehr so, dass man voll committed ist auf Seite von Redis, dem Unternehmen Redis, zu den Open-Source-Idealen. Und ist gar nicht so lange her, noch vor 6 Jahren gab es einen Blogpost bei Redis, wo sie nochmal festgelegt haben, dass sie committed sind, das Open-Source-Lizenzmodell zu unterstützen und dass BSD auch in Zukunft für Redis gelten wird. Aber Zeiten ändern sich und so ändern sich Lizenzen beziehungsweise die Anforderungen, die auch Unternehmen an die Lizenzen für ihre Produkte stellen. Und wir können jetzt gleich mal ein bisschen darüber sprechen, warum das jetzt so gekommen ist. Weil am Ende ist es ja nicht so, dass ein Unternehmen wie Redis sich überlegt, wir sind jetzt einfach mal bösartig und nehmen der Community was weg, sondern es gibt natürlich eine Motivation dahinter, die halt am Ende zu dieser Entscheidung geführt hat. Und ohne jetzt die Menschen dahinter zu kennen, würde ich denen jetzt einfach mal unterstellen, dass sie nichts Böses damit wollen, sondern letzten Endes bestimmte Ziele erreichen wollen, die jenseits dessen sind, der Community zu schaden, sondern primär das Unternehmen, für das sie arbeiten, zu stützen. Wir hatten das ja in der Vergangenheit auch schon in anderen Fällen diskutiert. Wir hatten ja die Folge über Terraform und ich glaube, da kommen wir halt wieder in ähnliche Bereiche, was die Gründe betrifft. Und da können wir jetzt einfach mal ein bisschen drüber sprechen, was du denn jetzt identifiziert hast als Grund, weil so ganz offen sagt Redis das in ihrem Blogpost nicht.
Genau. Wir haben ja jetzt relativ viel, also ihr hört viel so, wir drucksen, wir schiffen da auch so ein bisschen rum, was ist jetzt Open Source, was ist jetzt Source Available, aber ist uns, ganz richtig, ganz wichtiger Disclaimer, wir machen hier natürlich keine Rechtsberatung, also wir können euch hier nicht beraten, welche Lizenz ihr nutzen solltet. Aber man kann ja schon sich fragen, okay, Redis ändert die Lizenz, was soll der Quatsch? Ist das jetzt irgendwie für mich interessant, ist das wichtig, betrifft mich das? Und ich würde sagen, in den meisten Fällen, wenn ich einfach nur Anwender oder Benutzer, Benutzerin von Redis als Cache, als Datenbanklösung für meine App bin, wird mich diese Änderung wahrscheinlich nicht betreffen. Ich kann weiterhin Redis selber betreiben. Und wenn ich Redis über einen Cloud-Provider einkaufe, dann sollte ich mich zumindest mal kurz informieren, wie dieser Cloud-Provider mit dieser Lizenzänderung umgeht. Denn die betrifft das. Und wegen denen hat Redis und haben auch in der Vergangenheit Mongo und diverse andere Unternehmen ihre Lizenzen geändert. Und ich gehe auch davon aus, dass wir in der Zukunft sowas öfter sehen werden. Für mich als normalen Developer, der Redis benutzt, ändert sich wahrscheinlich gar nicht so viel.
Wichtig ist auch nochmal zu betonen, dass sich für die bisherigen Versionen die Lizenz nicht rückwirkend ändert. Das heißt, Version, die ich jetzt im Einsatz habe und auch Forks dieser Version, und zu dem Thema Forks kommen wir gleich auch nochmal, für die ändert sich erstmal nichts. Da gelten weiterhin die Lizenzbedingungen wie bisher. Aber ab der nächsten Version gelten
ab 7.4.
Genau, gelten die neuen Lizenzbedingungen. Das bedeutet auch, dass wenn ich mit diesen neuen Lizenzbedingungen entweder nicht einverstanden bin oder sie nicht adaptieren kann, dass ich dann nicht auf die neueste Version aktualisieren kann. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die von dir genannten Service Provider, die mir Redis as a Service anbieten.
Genau, um die geht's nämlich. Denn wie auch schon wir in der Vergangenheit von MongoDB und von Elastic, gerade bei Elasticsearch mitbekommen haben, scheint es auch ein bisschen ein Trend zu sein, sich ein Open Source oder ehemals, muss man mittlerweile sagen, Open Source Modul zu schnappen, was sich großer Popularität erfreut. Und das dann als gemanagten Service anzubieten. Das kann ja mit den bestehenden Lizenzen jeder tun. Das heißt, ich kann meine eigene Cloud-Plattform anbieten, sagen, ich miete irgendwo ein paar Server und mache es für diejenigen, die Redis benutzen, weil ich vielleicht beobachtet habe, dass es sehr populär ist, dass es sehr viele Developer, sehr viele Firmen gibt, die Redis benutzen. Für die kann ich das ja jetzt sehr, sehr einfach oder sehr komfortabel machen, quasi einfach eine gemanagte Version von Redis bei mir einzukaufen. Und Redis ist so populär, dass es eigentlich bei jedem großen Cloud-Providern, also sei es die großen Hyperscaler wie AWS, Microsoft Azure und Google Cloud Plattform, aber auch DigitalOcean und vielen kleineren wie vielleicht Hetzner oder sowas, mittlerweile einfach gemanagte Versionen von Redis gibt. Und Redis davon nicht wirklich was abbekommt von diesem Kuchen. Das heißt, die haben sich hingesetzt und mit sehr viel Mühe eine Software gebaut, die jetzt andere nehmen und sagen, ach, das ist ja super, dass ihr da so viel Energie reingesteckt habt und dass das Ding so populär geworden ist. Wir bieten das jetzt als gemanagten Service für eure Kunden an ohne euch davon was abzugeben und stehen somit in direkter Konkurrenz ja auch zu dem Unternehmen Redis, die ja vielleicht selber was anbieten wollen. Also wir haben das in der Vergangenheit auch mit MongoDB Atlas gesehen, wo MongoDB sagt, Moment mal, wir haben selber ein Cloud-Offering und wir unterstützen auch alle großen Cloud-Provider, aber wir wollen auch schon diejenigen sein, die MongoDB als gemanagte Variante anbieten. Und wir machen gerne Deals mit diversen Cloud-Providern, aber dann müssen wir in Lizenzverhandlungen treten. Mhm. Die können nicht einfach die Lizenzen nehmen. Und genau das ist jetzt hier mit dieser Änderung passiert. Und wir haben gerade nicht ohne Grund Elastic und Mongo genannt, denn diese SSPL-Lizenz, auf die sie jetzt umgeschwenkt sind, diese Server-Side-Public-License, die stammt tatsächlich von MongoDB. Also MongoDB hat sich die ausgedacht. Elastic benutzt die gleiche Lizenz. Und jetzt hat auch Redis gesagt, in diesem Dual-Licensing, wir nutzen die auch. Also Dual-Licensing, man kann sich im Prinzip für eine der beiden Lizenzen entscheiden. Die eine ist etwas bekannter, die andere ist etwas noch genauer zurechtgeschnitten auf das, was Redis meint. Bekanntere Lizenzen haben den Vorteil, dass ich als großes Enterprise vielleicht, wenn ich eh nur aus Standardlizenzen mir was zusammenbauen kann, die Lizenz bekannt ist. Die andere ist etwas lockerer, aber genau das, was Redis eigentlich will. Deswegen ist es auch ihre eigene Lizenz. Und Dual Licensing heißt im Prinzip, ich kann mir eine aussuchen. Aber beide Lizenzen beinhalten die Tatsache, dass ich es nicht als Cloud-Provider selber ohne weiteres gemanagt anbieten darf. Das heißt nicht, dass ich nicht bei einem Cloud-Provider eine SaaS-Plattform hosten kann, die Redis benutzt. Das heißt nur, dass ich Redis als Produkt oder ein Produkt, was obendrauf auf Redis aufgebaut ist, aber nicht, ne, auch eine gemanagte Datenbank ist, dass ich das nicht in einem gemanagten Cloud-Umfeld anbieten kann, ohne entsprechend eine kommerzielle Lizenz von, in dem Fall Redis, zu erwerben.
Ja, und eine Sache, die ich noch ergänzen wollte, ist ja natürlich nicht nur, dass sich dort diese Cloud-Provider die Leistung des Unternehmens Redis dann gegebenenfalls aneignen, um eigene Produkte anzubieten, sondern natürlich auch die Leistung der Community, weil Redis natürlich als Open-Source-Projekt auch immer Community-Contributions entgegengenommen hat und diese dann natürlich auch in dieses kommerzielle Wettbewerbsprodukt reinfließen. Und das finde ich halt auch ganz spannend, das noch mal ein bisschen differenziert zu betrachten, weil nicht immer ist es quasi diese, ich will nicht sagen, feindliche Nutzung, dass man den Source Code nimmt und ein eigenes Produkt darüber baut, sondern manchmal gibt es natürlich auch diese Marktplatzlösungen, wo natürlich auch Redis das Unternehmen davon profitiert. Es gibt halt auch Services, die entsprechende Lizenzvereinbarungen mit Redis getroffen haben, aber es gibt auch diese Angebote, wo einfach nur das Open-Source-Projekt genommen wurde und dann als kommerzielles Cloud-Produkt im Rahmen zum Beispiel einer Hyperscaler-Cloud angeboten wurde. Und das ist natürlich dem Unternehmen hinter Redis ein Dorn im Auge, weil sie dort gegebenenfalls gar nicht profitieren, wie du es gerade gesagt hattest. Und das möchten sie jetzt mit der neuen Lizenz unterbinden. Und dementsprechend wird es ganz spannend, jetzt zu sehen, wie darauf in der Industrie reagiert wird. Erste Reaktion in der Community hat man vor einigen Wochen schon gesehen, beziehungsweise direkt nach dem Announcement, dass sich einige entschlossen haben, als Developer in Zukunft statt zu Redis lieber zu einem Fork von Redis zu contributen. Das heißt, dort finden in der Community schon Bewegungen statt, weil es dann natürlich ganz viele Menschen gibt, die das Thema Open Source sehr ernst meinen. Und da geht es jetzt nicht nur darum, Source Available, sondern wirklich Open Source nach den Open Source Prinzipien, wie du gerade am Anfang erwähnt hattest. Und diese Menschen, die haben sich dann natürlich relativ schnell umorientiert, weil sie gesagt hatten, wir wollen nicht zu diesem System beitragen, welches keine freie Verwendung des Quellcodes ermöglicht, sondern wollen dann lieber contributen in etwas, was der Community zuträglich ist. Aber viel spannender finde ich auch für die Industrie, weil wir natürlich auch ganz häufig gemanagte Dienste nutzen, wie die Cloud-Provider darauf reagieren. Eine Sache nur ganz kurz am Rande, bevor wir in das Thema reingehen. Wenn ihr die Client-Libraries von Redis verwendet, da hat Redis noch klargestellt, dass diese auch weiterhin Open Source bleiben. Das heißt, auf der Client-Seite ändert sich nichts. Aber für die Serverprodukte gibt es, wie gesagt, in Zukunft neue Lizenzen.
Genau, warum gibt es so viel Kritik daran? Warum wenden sich jetzt Developer ab oder möchten da nicht mehr contributen? Und warum überhaupt dieser Aufschrei? Weil man möchte ja eigentlich meinen, dass man sagt, ja, das kann man ja sehr gut nachvollziehen, was Redis da tut. Wenn ich jetzt irgendwie viele Jahre meines Lebens in ein Open-Source-Projekt stecke, möchte ich ja vielleicht auch nicht, dass jetzt eine AWS oder ein Microsoft kommt, sich das einfach schnappt und damit Millionen verdient und ich davon nichts abbekomme. Also eigentlich ein sehr nachvollziehbarer Schritt auf den ersten Blick. Aber gerade so in dieser Open-Source-Welt gibt es ein paar Hardliner, die sehr viel Kritik an solchen Lizenzen üben. Auch gar nicht, weil das jetzt irgendwie uns als Anwender und Anwenderinnen von Redis einschränkt, sondern weil eine solche Lizenz die Verbreitung von Redis und auch anderen Produkten, die unter dieser Lizenz stehen, einschränkt. Denn man muss ja davon ausgehen, dass mit diesen Lizenzen jetzt einfach weniger Angebot entsteht. Also wenn ich nicht Redis selber hosten möchte, und wir alle wissen, wenn man es eben vermeiden kann, sollte man keine Datenbank selber hosten, zumindest nicht in Produktion. Für Development ist das was anderes, ziehe ich einen Docker-Container bei mir lokal hoch, aber in Produktion, wo ich irgendwie Failover-Szenarien habe, wo ich Storage über mehrere Nodes verschieben muss, bin ich ja wahrscheinlich sehr daran interessiert, ein gemanagtes Angebot zu nehmen. Und wenn jetzt die großen Cloud-Provider sich das vielleicht noch leisten können, von Redis sich so eine kommerzielle Lizenz zu besorgen oder mit denen irgendwelche Deals haben, aber kleinere Anbieter wie vielleicht ein Hetzner oder vielleicht sogar ein DigitalOcean, kann man diskutieren, wie groß und klein die sind, aber viele kleinere Anbieter da wegfallen, muss man ja davon ausgehen, dass es unter den Anbietern weniger Konkurrenz gibt, was natürlich immer für einen Endverbraucher schlechter ist, weil das einfach das Risiko höherer Preise für mich bedeutet. Weil ich möchte Redis benutzen, ich möchte es aber in Produktion nicht selber betreiben. Wenn jetzt aber all diese Cloud-Anbieter hingehen müssen und eine teure kommerzielle Lizenz von Redis kaufen müssen, heißt das am Ende, dass für mich die Preise teurer werden. Und auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, dass Redis jetzt einen neuen Income-Stream sich irgendwie entwickelt hat. Das heißt, ich muss auch befürchten, dass der Fokus von dieser Firma Redis natürlich auf dem eigenen Cloud-Geschäft liegt oder auf dem Vertrieb solcher Lizenzen und ich als Nutzer von Redis jetzt entweder vor die Wahl gestellt werde, bei einem der großen Cloud-Provider oder bei Redis selber Redis einzukaufen oder selber zu betreiben, was wie gesagt bei Datenbanklösungen niemandem zu empfehlen ist. Und sie müssen sich auch dem Vorwurf anhören, dass sie so ein bisschen so ein Vendor-Login damit natürlich betreiben, so wie das ein bisschen in der Vergangenheit mit Oracle war, wo ich das ja eigentlich nur auf ganz bestimmter Hardware betreiben konnte und wenn ich da einmal in diesem Oracle-System war, auch nicht mehr so richtig rausgekommen bin und ich dann eigentlich immer sehr, sehr hohe Lizenzgebühren bezahlen musste und dass man sich eigentlich so eine große Community aufbaut und dann, ja, ziemlich abrupt, muss man in dem Fall auch sagen, das Lizenzmodell so umswitcht, was sehr viel in der Community sauer aufstößt. Ich selber bin da nicht so ein Hardliner, ich kann das ganz gut nachvollziehen, als jemand, der auch selber Open-Source-Produkte entwickelt hat und auch selber wir immer wieder auch in kleineren Unternehmungen überlegen, ob wir Dinge open-sourcen sollen. Ich kann das ganz gut nachvollziehen. Aber wie gesagt, es ist ganz offiziell kein Open-Source mehr, weil das keine Lizenz ist, die von dieser Open-Source-Initiative abgesegnet ist. Und sie hat halt diese, ja, mehr oder weniger aber auch berechtigte Kritik, dass sie natürlich die Verbreitung einschränkt und weniger Konkurrenz immer für Endverbraucher schlechter ist.
Und ein weiterer Grund für die Kritik ist natürlich, dass häufig diejenigen, die diese Projekte starten, mit einem ganz anderen Ideal ursprünglich rangegangen sind und das Ganze wirklich als Open Source aufgebaut haben und auch viele derjenigen, die über die vielen Jahre, die das Produkt jetzt existiert oder das Projekt jetzt existiert, contributed haben und ja, genau. Das unter der Prämisse, dass sie zu einem Open-Source-Projekt contributen. Und da hat man dann natürlich gerade als jemand, der da einen aktiven Beitrag geleistet hat und leistet, dieses ungute Gefühl, dass man quasi der eigenen Leistung so ein bisschen beraubt wird, weil man vielleicht auch Herzblut reingesteckt hat und will, dass das auch langfristig sich weiterentwickelt, weil man wirklich in der Vergangenheit viel investiert hat. Man setzt das Produkt wahrscheinlich auch selber ein und möchte, dass es in Zukunft sich positiv entwickelt und hat dann die Einschränkungen, dass man dort Lizenzbedingungen aushandeln muss, um dieses Produkt vielleicht weiterhin so einzusetzen. Contributions kamen natürlich auch in den letzten Jahren von den großen Cloud-Vendoren, Amazon, Microsoft etc., die das genutzt haben und zum Projekt beigetragen haben und die natürlich jetzt alles andere als glücklich damit sind, dass sich das Ganze
ja, klar,
entsprechend verändert, aber natürlich auch die individuellen Developer, die dort beigetragen haben, haben hier entsprechend ein ungutes Gefühl, wenn so ein Wechsel kommt. Das haben wir in der Vergangenheit schon gesehen, das werden wir auch in Zukunft noch häufiger sehen. Aber aus der Warte des Unternehmens, die da Core-Maintainer ist und dieses Produkt auch kommerziell anbietet, lässt sich dieser Schritt schon nachvollziehen, insbesondere wenn man wirklich auch die Historie der letzten Jahre verfolgt, wo sich einige der großen Hyperscaler nicht mit Ruhm bekleckert haben, indem sie halt einfach Source Code von solchen Projekten verwendet haben, um eigene Managed Services anzubieten, wo letzten Endes derjenige, der einen Großteil der IP dort beigetragen hat, am Ende kommerziell in keinster Weise profitiert hat. Von daher kann ich da beide Seiten verstehen. Und jetzt muss man sich mal anschauen, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Wir hatten ja in der Folge, als wir über Terraform gesprochen haben, mal über dieses OpenTF, jetzt OpenTofu-Projekt gesprochen, was als Fork sich gebildet hat, wo dann in Zukunft viele der Open-Source-Developer contributen wollen und wo sich auch eine gewisse Community bildet. Das Gleiche passiert jetzt auch auf der Seite von Redis, dass es dort ein Fork gibt, auf den sich jetzt viele konzentrieren wollen, auf den jetzt viele schauen. Forks solcher Projekte gibt es immer, aber ich glaube, was jetzt so signifikant ist und auch was anders ist als bei anderen Forks, die in der Vergangenheit entstanden sind, ist, dass jetzt die Forks entsprechend die Aufmerksamkeit der großen Cloud-Vendoren bekommen, weil die natürlich ein kommerzielles Interesse auch daran haben, weiterhin mit diesem Produkt so arbeiten zu können wie bisher. Und von daher lohnt es sich, glaube ich, sich jetzt mal das Projekt Valkey, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wir packen den Link in die Shownotes, sich anzuschauen, weil das tatsächlich einer dieser Forks ist, der von den großen Cloud-Vendoren unterstützt wird, namentlich AWS, Google, Oracle. Wer noch nicht bei den Supportern ist, ist Microsoft. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt, weil tatsächlich Microsoft...
Du hast einen eigenen Cache geschrieben oder sowas, oder?
Genau, Microsoft entwickelt ein eigenes Projekt, was in die gleiche Richtung geht, Garnet. Von daher bin ich gespannt, was da kommt, weil die sitzen so ein bisschen im Moment dazwischen, nicht in dieser Hyperscaler-Fraktion wie die anderen, aber auch nicht in der wir supporten Redis-Fraktion, sondern sie sind irgendwo dazwischen. Sie haben jetzt
klassischer einen Blogpost, Microsoft-Move an der Stelle.
Sie haben jetzt einen Blogpost veröffentlicht, in dem sie gesagt haben, okay, wir haben uns mit Redis, wir haben uns mit Redis auseinandergesetzt und für unsere Kunden ändert sich nichts und wir haben dort ein Agreement mit Redis gefunden. Das heißt, dort hat es anscheinend Gespräche gegeben. Die Details sind aus dem Blogpost nicht ersichtlich, aber so wie ich es verstanden habe, sind das die einzigen, die sich öffentlich bisher dazu geäußert haben, dass sie dort eine Vereinbarung mit Redis getroffen haben. Wie das bei den anderen aussehen wird, weiß ich nicht. Und bisher ist, wie gesagt, Microsoft auch nicht bei den Supportern des Forks dabei. Von daher ist es, glaube ich, ganz spannend, sich anzuschauen, wie sich das jetzt über die nächsten Monate hinweg entwickelt, in welche Richtung dort die einzelnen Service-Provider gehen, die bisher tatsächlich diese Redis as a Service angeboten haben.
Ja, Microsoft hat ja auch einen gemanagten Redis Cache in ihrer Cloud. Da heißt dann irgendwie Azure Cache for Redis. Und da fand ich ganz spannend, ich habe diesen Blogpost auch gelesen, dass sie sagten, dass diese Lizenzänderung ihre Kunden ja gar nicht betrifft, weil Azure Cache for Redis, also dieser Microsoft Cloud Service, der ist gar nicht unter irgendeiner Redis oder einer Open Source Lizenz für die Microsoft Azure Kunden zur Verfügung gestellt, sondern als Kunde hast du einen Deal mit Microsoft und die stellen dir diesen Azure Cache for Redis zur Verfügung. Die haben unter der Haube irgendeinen Deal mit Redis ausgehandelt, dass sie dem wahrscheinlich auch das Produkt so nennen dürfen. Und von daher betrifft das einen da gar nicht. Wie ist es bei den anderen Cloud-Providern, das weiß ich gar nicht. Aber ich glaube auch, dass die natürlich, also die Großen werden irgendwelche Deals wahrscheinlich haben oder auch die Power haben, das zu machen. Oder natürlich sich auf diese Forks konzentrieren. Obwohl ich immer... Ich weiß nicht, also ich kenne auch noch niemanden, der wirklich OpenTofu statt Terraform benutzt und ich weiß auch natürlich nicht, wie erfolgreich diese Forks sind, denn wie gesagt, für mich als Anwender oder als Developer, der Redis benutzt, ändert sich gar nicht so viel. Also ich glaube gar nicht unbedingt immer so stark an den Erfolg von diesen Forks. Für mich sind das immer so halt Projekte von diesen Open Source Hardlinern, die ich, man hat es ja eben gesagt, zum Teil auch verstehen kann. Ne? Also stell dir vor, du hast wirklich viel, viel Zeit deines Lebens auch vielleicht in dieses Open Source Projekt, sei es Terraform, sei es Redis oder was auch immer, investiert. Nicht als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin von Redis, sondern wirklich als Community Member, weil du vielleicht dein eigenes Produkt basierend auf Redis oder deine eigene Datenbank basierend auf Redis entwickelst und dir vielleicht immer offen halten wolltest, da vielleicht auch mal einen Cloud-Service drauf anzubieten. Und jetzt auf einmal ändert sich die Lizenz und du kannst das nicht mehr, obwohl deine Contributions ja schon in dem Produkt drin sind. Oder du hast das gleiche bei Terraform gemacht, wo jemand sagt, ey, ich habe super viel, weil ich ganz tief in diesem Ökosystem drin bin, weil ich selber ein Produkt baue, was auf Terraform basiert und dann auch Infrastructure as Code macht, ganz, ganz viele Issues erstellt, Code contributed und auf einmal ist diese ganze Arbeit weg oder beziehungsweise ab der nächsten Version. Natürlich hast du dann ein Interesse an diesem Fork oder diesen Fork weiter zu maintainen, weil du ja vielleicht bei deinen Contributions eine ganz andere Absicht hattest. Und deswegen wird denen ja auch unterstellt, kein echtes Open Source mehr zu sein, obwohl man ja den Source Code noch weiterhin lesen kann. Mhm. Für mich als Developer, der relativ viel, muss ich ehrlich sagen, Redis benutzt, ändert sich ja gar nicht so viel, also eigentlich gar nichts. Mhm. Und ich kann es weiterhin von den großen Cloud-Providern beziehen. Wenn ich Pech habe, ändern sich die Preise. Aber ich kann es theoretisch auch weiterhin selber betreiben, wenn ich denn unbedingt möchte. Von daher glaube ich gar nicht unbedingt immer so sehr an den Erfolg dieser Forks. Aber das zeigt natürlich jetzt so ein bisschen die Zeit und die Ernsthaftigkeit und Power, die großen Cloud-Provider dahinter stecken. Das Schlimmste, was uns natürlich passieren kann, ist, dass Redis an sich an Bedeutung verliert. Auf der Google und AWS Cloud, der eine Cache-Anbieter jetzt, wo die beiden irgendwie großen, wie heißt das genannt, Valkey oder sowas, dass der da irgendwie populär wird, auf der Microsoft Cloud dann wieder deren eigenes Ding. Also dass eigentlich so das Gegenteil passiert, was bei Open Source der Fall ist, wo sich alle so auf ein Produkt committen. Sondern jetzt halt wieder so mehr Distribution passiert, so ein bisschen wie bei den Cloud-Providern, wo ich früher Netflix-Abo brauchte und konnte alle Filme sehen und heute brauche ich Disney Plus und Amazon Prime und Hulu und schlag mich tot. Das wäre natürlich, das ist für den Anwender, die Anwenderin wieder das Schlimmste, was passieren könnte, aber das wird natürlich so ein bisschen die Zeit zeigen. Ich glaube aber nicht, dass Redis jetzt irgendwie dadurch unpopulär wird, aber für die Open-Source-Hardliner ist es natürlich nicht mehr richtig Open-Source. Die großen Cloud-Anbieter haben wahrscheinlich eh irgendeinen Deal.
Genau, also da müssen wir, glaube ich, jetzt mal ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen und schauen, werden sich halt die großen Cloud-Anbieter wie AWS und Google auch auf einen Deal einigen können mit Redis oder werden sie halt ihre komplette Energie in diesen Fork investieren, weil dann, glaube ich, hat das tatsächlich eine reelle Chance, wirklich auch Redis gefährlich zu werden, also Redis als Projekt, wenn wirklich tatsächlich diese großen Anbieter mit ihrer Power, auch Developer-Power dort hinterstehen. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied zu dem, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Wir hatten es ja mal bei dem OpenTF damals kritisiert, dass eigentlich keine namhaften Unternehmen dahinter standen am Anfang. Hier sieht es ein bisschen anders aus. Von daher bin ich da sehr gespannt, wie sich das entwickelt und wie sich halt die einzelnen Cloud-Provider da positionieren. Ich hoffe halt zugunsten von uns als Endanwender, dass wir nicht in diese Situation kommen, die du gerade beschrieben hast, dass wir halt plötzlich in unterschiedlichen Cloud-Plattformen wieder unterschiedliche Standards verwenden müssen, weil das war da tatsächlich, glaube ich, auch der Grund für die Popularität von Redis, dass man tatsächlich die gleichen Schnittstellen, egal auf welcher Cloud-Plattform man unterwegs war, nutzen konnte. Und wenn sich das in Zukunft dann ändern sollte, dann ist das natürlich nicht etwas, was uns als Developern hilft, sondern vielleicht etwas, was den Anbietern hilft. Aber ich glaube, das möchte keiner in diese Richtung sehen.
Ja, sie müssen sich auf jeden Fall irgendwas überlegen. Ich habe mir den Spaß, also ehrlich gesagt, Spaß war es nicht, aber ich habe mir aus Interesse halber doch mal diese Lizenz angeschaut. Die können nicht einfach die nächste Version, also sie können schon, aber sie sollten nicht einfach die nächste Version von Redis nehmen und auch als gemanagten Service publishen. Denn was diese SSPL-Lizenz macht oder was sie bestimmt, also diese Lizenz, die MongoDB ins Leben gerufen hat und auch von Elastic und jetzt auch von Redis benutzt wird, ist, dass man, wenn man einen Service jetzt damit bereitstellt, muss man nicht nur den bereitgestellten Service als Source Code zur Verfügung stellen im Internet, sondern auch alles, was diesen Service berührt. Das heißt, wenn jetzt Azure, AWS oder Google einfach hingehen sollten, die nächste Version von Redis nehmen und als gemanagten Service anbieten sollten, müssten sie ihr gesamtes Cloud-Offering Open Source stellen. Das hat so ein bisschen so eine Historie. Also diese GPL-Lizenz, diese erste Non-Permissive-Lizenz, die wir eingangs mal genannt haben, die hat damals einfach nur gesagt, wenn der User mit irgendwas interagiert, wo diese GPL-Lizenz drin ist, musst du das veröffentlichen. Das heißt, früher in der Zeit, wo irgendwie alles irgendwelche Frontend-Clients waren, war das einfach die richtige Lizenz, wenn du eigentlich dafür sorgen solltest, dass das niemand tut. Das hatte aber so ein bisschen so eine kleine Lücke, denn dann sind Leute hingegangen und haben gesagt, ja, pass auf, mein Backend benutzt das und der User interagiert ja gar nicht mit meinem Backend, der User interagiert mit meinem Frontend und das interagiert dann mit meinem Backend, deswegen kann ich es ja meinem Backend benutzen. Und dann kam diese AGPL-Lizenz, die hat dann auch gesagt, nee, so, wir machen das auch für diese Web 2.0-Welt und auch dein Backend musst du dann irgendwie, solltest du es da irgendwie drin haben, unter derselben Lizenz zur Verfügung stellen. Und diese SSPL-Lizenz, die MongoDB jetzt entwickelt hat, geht quasi noch einen Schritt weiter und sagt, du musst alle Third Parties, alle APIs, dein Developer-Portal, quasi deine Skripte, mit denen du deine Server konfigurierst, quasi öffentlich zur Verfügung stellen unter dieser selben Lizenz. Und es wäre ja fast schon lustig zu beobachten, dass das, also ich kann es mir nicht vorstellen, aber dass das irgendeiner dieser Cloud-Provider vielleicht nicht mitbekommen hat. Vielleicht hören die ja bei AWS und Google und Microsoft gar nicht unseren Podcast und kriegen das gar nicht mit, dass Redis eine neue Lizenz hat. Und vielleicht sehen wir Ende des Jahres noch, dass die komplette Azure AWS oder Google Cloud Open Source wird. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich fand das Gedankenspiel lustig beim Lesen der Lizenz.
Ja, am Ende des Tages, glaube ich, müssen jetzt diese ganzen Unternehmen sich entscheiden, gehe ich den Weg A und einige mich mit Redis auf ein kommerzielles Modell oder gehe ich den Weg B und setze alles auf einen Fork, wo ich dann gegebenenfalls versuche, Parität zu halten zu Redis oder wirklich davon abweiche und wir dann miteinander im Wettbewerb stehende Produkte habe. Ja, da bin ich gespannt, wie da die Entscheidung getroffen wird. Ich hoffe, zugunsten der Developer, die diese Plattform einsetzen. Und da können wir jetzt nicht für die einzelnen Unternehmen entscheiden und sprechen, aber ich hoffe einfach, dass da die richtigen Entscheidungen getroffen werden, die nicht dazu führen, dass wir in Zukunft die ganzen Client-Libraries in unseren Applikationen tauschen müssen, weil der Cloud-Provider unserer Wahl sich halt dafür entschieden hat, den Fork einzusetzen, der plötzlich nicht mehr API-kompatibel mit Redis ist.
Wie sieht es denn bei euch aus? Nutzt ihr überhaupt Redis? Also wir haben jetzt hier 40 Minuten über Redis gesprochen und vielleicht sind wir die Einzigen, die sich dafür interessieren. Dafür haben wir, wenn ihr uns auf Spotify hört zumindest, mal eine kleine Umfrage eingerichtet. Könnt ihr einfach mal ganz kurz uns ein Feedback geben, ob ihr sowas wie Redis überhaupt benutzt. Wie gesagt, wahrscheinlich, wenn ihr nicht selber Cloud-Provider seid, und wir haben eben schon gesagt, dass wahrscheinlich AWS und GCP hier gar nicht zuhören, ist das für euch so medium relevant. Ich fand aber trotzdem diesen Change spannend und vor allem dieses Hardliner-Open-Source-Mindset interessant, nochmal wieder zu sehen, was das dann doch ausmacht in der Community.
Und vielleicht noch ganz kurz als Disclaimer, da sich natürlich alles super schnell entwickelt in unserer Industrie. Das ist Stand jetzt Anfang April. Wenn ihr diese Folge hört, gibt es vielleicht schon den nächsten Blogpost eines Cloud-Providers eurer Wahl, die sich mit Redis geeinigt haben. Von daher schaut, was die aktuellen Informationen sind und wir hoffen das Beste, dass wir als Developer am Ende jetzt nicht das Ganze ausbaden müssen, wenn sich hier die Cloud-Provider nicht mit Redis einigen können.
Genau. Und wie immer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns super gerne einfach eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen da, sei es Spotify, sei es Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Wahrscheinlich nicht mehr auf Google Podcasts. Google hat ja das Google Podcast-Produkt eingestellt. Aber auf den anderen Plattformen freuen wir uns immer sehr über eine Bewertung oder natürlich auch, wenn ihr es so macht wie Lena und uns einfach einen Kaffee ausgebt. Da freuen wir uns eigentlich am meisten drüber. Da findet ihr einen Link unten auch in der Beschreibung vom Podcast zu Buy Me a Coffee. Oder wenn ihr zu eurem eigenen Kaffee die passende Nerd-Tasse haben wollt, dann haben wir auch einen kleinen To-Do-Cast-Fanshop eingerichtet. Auch da findet ihr den Link natürlich unten in der Beschreibung.
Der To-Do-Developer-Podcast erscheint alle 2 Wochen. Von daher hoffen wir, dass ihr auch am Montag in 2 Wochen wieder mit dabei seid. Und von daher wünschen wir euch alles Gute bis dahin. Schreibt viel Code und macht's gut.
Habt eine gute Zeit. Ciao.